Auditum, der altafranische Podcast. Heute bei uns zu Gast Sophia Rost. Moderation Caroline Terkamp. Redaktion Annalena Wulff. Technische Unterstützung und Schnitt Albrecht Degering.
Herzlich willkommen im Auditum, dem altafranischen Podcast. Heute zu Gast bei uns Sophia. Sophia, wir freuen uns, dass du heute hier bist, um mit uns über Ärzte ohne Grenzen zu sprechen.
Hallo Caro, ich freue mich sehr, dass ihr mich dazu eingeladen habt.
Immer gerne. Du hast Abi 2004 gemacht, also warst der erste Abi-Jahrgang an Afra. Lass uns doch damit mal starten, das ist ja irgendwie das, was uns alle verbindet. Was war dein Lieblingsort im Internat?
Also tatsächlich fällt mir das sehr schwer zu sagen. Ich war, abgesehen von in meinem Zimmer und überall, am häufigsten in der Sporthalle. Zu diversen Sport-AGs, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß. Und wie du gerade gesagt hast, genau, wir waren ja der erste Jahrgang, sodass das bei uns auch noch nicht ganz so einfach lief. Ich weiß, im ersten Jahr sind wir jeden Abend rumgelaufen und haben alle Internatsmentoren gebeten, uns die Sporthalle aufzuschließen.
Nach dem Abitur hast du ja direkt angefangen, Medizin zu studieren. Wusstest du schon immer, dass du mal Ärztin werden möchtest?
Nein, tatsächlich gar nicht. Ich wusste irgendwie in der Afra-Zeit, dass ich gerne etwas Naturwissenschaftliches machen will und konnte mich nicht so richtig entscheiden und fand, dass bei Medizin zumindest am Anfang noch recht verschiedene Wege offen gehalten werden, weil man sich ja zumindest am Anfang irgendwie mit allen Naturwissenschaften beschäftigt. Später wird es ja dann ja weniger naturwissenschaftlich und mehr wirklich spezialisiert in dem medizinischen Bereich oder Spezialgebiet. Aber die Tatsache, dass ich am Anfang alles so ein bisschen weitermachen konnte, fand ich sehr spannend und sehr toll.
Aber würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung? Du arbeitest jetzt ja auch als Ärztin. War das ein guter Call?
Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich fand genau die Tatsache, dass man nach dem Studium wieder ganz viele Möglichkeiten hat, allerdings auch nicht so einfach. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich wirklich genauso wieder entscheiden würde. Klar, das Leben ist ja nur einmal so, wie es ist. Und ich glaube, zum Zeitpunkt des Abis war das für mich die richtige Entscheidung. Aber ich habe später eben dann noch viele andere Interessen in meinem Leben gefunden, denen ich vielleicht auch gerne nachgegangen wäre. Allerdings ist es ja auch immer sehr schwierig, Interessen zum Beruf zu machen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich die anderen Sachen als Hobby habe und nicht als Beruf.
Das waren dann ja alles insgesamt sehr strebsame Jahre. Erst Afra, dann direkt das Medizinstudium, die Arbeit als Ärztin. Hat dir da irgendwas auch gefehlt? Du hast es schon angesprochen, es gab auch viele andere Interessen.
Das stimmt. Ich habe direkt nach Afra angefangen, Medizin zu studieren. Das war 2004. Habe dann 2010 mein Staatsexamen gemacht und dann direkt angefangen mit der Facharztweiterbildung im Bereich Anästhesie und habe auch das dann noch ziemlich am Stück durchgezogen und 2016 nach 5,5 Jahren meinen Facharzt gemacht. Ja, in der Zeit ist so ein bisschen das Weltentdecken und Rumreisen auf der Strecke geblieben. Deswegen habe ich mir danach eine Auszeit von 1/2 Jahr genommen und bin dann erstmal auf eine sehr lange Wanderung gegangen und in der Welt unterwegs gewesen. Als ich dann wiedergekommen bin, habe ich meine Vollzeitstelle, die ich vorher hatte, auf eine 80%-Stelle reduziert und habe das große Glück, dass mein Chef und mein leitender Oberarzt mir genehmigt haben, diese 20% jedes Jahr zu sammeln, sodass ich dann die 2 Folgejahre jedes Jahr die Möglichkeit hatte, 2 Monate am Stück zu verreisen.
Oh, das klingt sehr, sehr cool. Seit 2022 bist du ja für MSF tätig. Was würdest du sagen, hat dich dann schlussendlich zu Ärzte ohne Grenzen gebracht? War das diese Wanderlust?
Also ein großer Faktor war diese Reiselust. Mit Ärzte ohne Grenzen hat man ja auch das große Glück, dass man an Ecken der Welt kommt, an die man als Tourist sich vielleicht doch nicht begeben würde. Und dazu kam natürlich aber fairerweise schon auch die Corona-Pandemie. Also ich habe vorhin gesagt, 2017 habe ich mir ein 1/2 Jahr Auszeit genommen, 18 und 19 hatte ich die Möglichkeit, mit den 20% immer 2 Monaten zu verreisen. Ja, und 2020 ging das dann auf einmal nicht mehr. Und auch die Arbeit hat dann doch wieder einen anderen Stellenwert eingenommen, sodass ich dann überlegt habe, wie ich vielleicht meine Arbeit mit dem Weltentdecken kombinieren kann und habe mich da dann für Ärzte ohne Grenzen entschieden. Und dann bin ich Ende 2022 im Dezember zu meinem ersten Projekt in den Südsudan aufgebrochen.
Ich freue mich jetzt schon ganz doll, dir dann irgendwie mehr Fragen dazu zu stellen, aber nochmal vielleicht ein kurzer Exkurs. Ärzte ohne Grenzen, MSF, ist die größte unabhängige Organisation für medizinische Nothilfe, wurde am 21. Dezember 1971 gegründet und ist eine private Hilfsorganisation, die eben medizinische Hilfe in Krisen- und Kriegsgebieten leisten und werden genau dann aktiv, wenn nationale Regime nicht mehr willens oder auch nicht mehr in der Lage sind, medizinische Hilfe bereitzustellen. Dabei geht es auch nicht nur um körperliches Wohlbefinden, sondern auch um psychologische und psychosoziale Versorgung. Versorgung. Die Hilfsprojekte reichen von Bereitstellung medizinischer Nothilfe über Organisation von Trinkwasser und Latrinen bis hin zu medizinischer Aufklärung in der Bevölkerung. Du hast es gerade schon angesprochen, dein erster Einsatz. Wie hast du dich davor gefühlt? Wie bereitet man sich auf so einen Einsatz vor?
Erstmal ist die wichtigere Vorbereitung gar nicht so sehr medizinisch, sondern rauszukriegen, wo liegt der Einsatzort. Klar, Südsudan, Sudan, so ganz grob sagte mir das was. Das heißt, ich habe tatsächlich erstmal Google Maps angeschmissen und mir genau angeschaut, wo der Ort Bentiu im Südsudan liegt. Dann auf die klassische Art und Weise erstmal mit Wikipedia weitergemacht, um mich etwas grob zu informieren. Dann bekommt man natürlich auch von Ärzte ohne Grenzen selbst einiges an Material. Fachlich gesehen habe ich mich nicht wahnsinnig doll darauf vorbereitet, außer eben die Materialien zu lesen, die von Ärzte ohne Grenzen bereitgestellt werden. Also, dass man sich anschaut, welche Medikamente hat man vor Ort zur Verfügung, welche Materialien, welche Geräte. Und dann musste ich tatsächlich mein medizinisches Englisch noch mal ein bisschen aufmöbeln, denn vorher habe ich noch nie im Ausland gearbeitet. Und auch wenn das sicherlich gerade als Mediziner nicht so schwierig ist, weil viele Begriffe dem Lateinischen entlehnt sind, so brauchte ich da dann doch auch noch mal ein bisschen Vorbereitung. Der andere große vorbereitende Teil, Familie und Freunde informieren, sich Zeit nehmen, noch mal viele zu besuchen, Packlisten erstellen, all sowas, was man auch von anderen Reisen kennt, aber in dem Fall vielleicht noch mal ein bisschen extremer.
Du hast es gerade schon angesprochen, Familie und Freunde. Wie ist es? Ich habe auch von einigen schon gehört, die selber sagen, an sich interessieren sie sich total dafür, aber die Kinder, Familie, Freunde stehen denen im Weg. Was würdest du da entgegnen? Wie vereinbart man das? Und was sind vielleicht auch Dinge, die man dabei beachten muss?
Also generell ist das auf jeden Fall keine leichte Entscheidung und nur weil man das selber möchte, sollte man sich diese Entscheidung auch nicht leicht machen und sein Umfeld mit einbeziehen. Ich selber habe jetzt keine Familie im Sinne von, dass ich selber Kinder habe, aber natürlich haben sich auch meine Eltern und vor allem enge Freunde schon ausreichend Sorgen gemacht und diese zu beruhigen war auch schon nicht immer leicht. Eigentlich waren sie immer erst entspannt, wenn ich eine Woche im Projekt war und mich regelmäßig melden konnte. Menschen, die selber schon Eltern sind und vielleicht kleine Kinder zu Hause haben, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass sie sagen, das kommt für sie aktuell vielleicht nicht in Frage. Man kann sich aber auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob man das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen möchte. Ärzte ohne Grenzen gibt keine Alterslimits vor. Man kann das auch machen, wenn die Kinder schon größer sind. Ich denke, es ist theoretisch auch möglich, wenn man Kinder hat und sie auch klein sind, aber diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen und man darf sie sich auf gar keinen Fall leicht machen.
Stichwort Sicherheit. Südsudan, Sudan sind nicht die typischen touristischen Ziele. Gab es eine besondere Vorbereitung vorher von Ärzte ohne Grenzen? Was waren dann auch die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, damit euch nichts passiert?
Im Südsudan war ich zu einem Zeitpunkt, wo der Bürgerkrieg im Sudan noch nicht ausgebrochen war. Der ist ja im April 23 ausgebrochen und ich bin im März 23 zurückgekommen, sodass das schon mal nicht das akute Problem war. Und im Südsudan selber herrscht aktuell, soweit man das sagen kann, bis auf kleinere Konflikte eigentlich Frieden. Das heißt natürlich trotzdem, dass es nicht so sicher ist wie bei uns in Deutschland oder wie wir das aus anderen europäischen Ländern kennen. Von daher hast du natürlich recht, es gibt auf jeden Fall Sicherheitsvorkehrungen. Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass man vor dem ersten Projekt ein, ich glaube, fünftägiges Seminar mit anderen Menschen, die in ihr erstes Projekt starten, hat. Das heißt, man trifft sich eine Woche lang jeden Tag online oder direkt, um viele Themen, unter anderem eben auch Sicherheit, zu besprechen. Und dann ist natürlich aber eigentlich wichtig, wie es genau in dem Land und im Projekt aussieht. Das heißt, man landet ja zunächst auch in der Hauptstadt und nicht in dem kleinen Ort, wo man im Projekt ist. Dort gibt es erstmal ein Sicherheitsbriefing zur gesamten Landessituation und dann bekommt man vor Ort nochmal ein Briefing. Was man bei fast allen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen wissen muss, ist, dass man auf jeden Fall in seiner persönlichen Mobilität eingeschränkt ist. In den meisten Projekten darf man nur zu zweit zu Fuß unterwegs sein oder gar nicht zu Fuß, sondern nur in einem Ärzte ohne Grenzen Auto mit Fahrer. Die konkreten Sicherheitsvorkehrungen oder Bedingungen sind aber von Projekt zu Projekt sehr, sehr unterschiedlich.
Heißt das, als du zum Beispiel dann in der Zentralafrikanischen Republik oder im Tschad warst, waren nochmal andere Sicherheitsvorkehrungen oder war das ähnlich zum Südsudan?
Im Großen und Ganzen war es ähnlich, aber im Detail hat sich es doch unterschieden. Also in der Zentralafrikanischen Republik war ich auch gar nicht in einem kleinen Ort, sondern in der Hauptstadt, was es uns ermöglicht hat, zum Beispiel abends auch mal in einem Restaurant essen zu gehen. Allerdings durften wir uns dort von unserer Lebensbasis zu den Restaurants nicht per Fuß bewegen, sondern immer nur mit einem Auto und wir wurden dann auch immer gefahren. Im Gegensatz dazu hatten wir im Tschad durchaus die Möglichkeit, in dem kleinen Ort, in dem wir gelebt haben, in Adré, solange wir mindestens zu zweit waren, auch durchaus zu Fuß von A nach B zu gehen oder auch zum Beispiel den lokalen Markt zu besuchen.
Heißt das, ihr konntet auch ein Stück weit Kultur kennenlernen, obwohl das ja nicht der Fokus eures Aufenthalts dort war?
Gerade im Tschad, wo wir auch wirklich zu Fuß uns ein Stück bewegen konnten, hatte ich schon das Gefühl, dass ich dadurch auch ein kleines bisschen von den Leuten vor Ort mitbekommen habe. In den anderen zwei Projekten war das schwieriger. Im Südsudan lag das daran, dass unser Krankenhaus und auch unser Lebensmittelpunkt innerhalb eines binnenvertriebenen Camps lag. Und ich denke, auch wenn man da die Menschen kennenlernt, lernt man sie definitiv nicht in ihrer normalen Kultur und in ihrem normalen Leben, in ihrem normalen Hintergrund kennen, sodass das wahrscheinlich kein Einblick in die Kultur ist, wie man ihn sich sonst vorstellt. Aber natürlich ist es ein sehr guter Einblick in die aktuelle Lebensrealität. In der Zentralafrikanischen Republik, in der Hauptstadt, hat man vielleicht dadurch was mitbekommen, dass man mit dem Auto wirklich mal durch die Stadt fahren kann. Aber jetzt so richtig viel vom persönlichen Leben bekommt man dadurch nicht mit. Was aber geht, ist sozusagen immer mit unseren Kollegen reden. Denn eine der tollen Sachen an Ärzte ohne Grenzen ist, dass sie sehr, sehr viele lokale Mitarbeiter anstellen. Und mit denen kann man sich natürlich sehr wohl über ihr Leben unterhalten.
Wie muss ich mir so einen Alltag vorstellen? Wie sieht dein typischer Tag aus, wenn du im Projekt bist?
Eigentlich begann in jedem Projekt der Morgen damit, dass wir Stationen visitiert haben. Also mein chirurgischer Kollege oder meine chirurgischen Kollegin und ich sind, wenn sie vorhanden war, auf der Intensivstation Visite machen gegangen, teilweise dann auch auf den normalen Stationen. Daran anschließend sind wir in den OP gegangen, haben geplante Operationen durchgeführt, unterbrochen von nicht geplanten. Und immer wenn irgendwelche Patienten notfallmäßig in die Notaufnahme kamen, sind wir sie uns dort angucken gegangen und haben sie dann gegebenenfalls direkt mit in den OP genommen. Wenn das OP-Programm zu Ende war, bin ich meistens nochmal auf die Intensivstation oder die Normalstation gegangen und habe geschaut, ob da alles in Ordnung ist, ob noch irgendwo zu helfen ist, irgendwelche Sachen für die Nacht schon vorauszuplanen sind. Dann ging es meistens zurück zu unserer Unterkunft. Dort gab es dann Essen und Trinken und man hat sich mit allen verschiedenen Kollegen zusammen hingesetzt. Natürlich nur die internationalen Mitarbeiter, die lokalen Mitarbeiter sind nach Hause gegangen. Und da hatten wir dann eigentlich immer ganz schöne Abende zusammen, haben sehr viel gequatscht, auch mal Karten gespielt, auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Aber man muss natürlich dazu wissen, dass gerade als Anästhesist oder als Chirurg man immer ein Funkgerät oder ein Handy dabei hat und man immer 24/7 in Bereitschaft ist. Das heißt, wenn es irgendeinen dringlichen Fall zusätzlich gab, sind wir auch zu jeder Tages- und Nachtzeit zurück zum Krankenhaus aufgebrochen und haben die Patienten im OP versorgt.
Wie oft gab es solche Notfälle? Wie oft musstest du dann nachts nochmal raus?
Im Südsudan sehr, sehr selten. Das hatte aber auch damit zu tun, dass die Patienten in dem Binnenflüchtlingscamp auch nachts nicht rausgegangen sind, sodass da nachts keine Unfälle oder Sachen groß passierten. Und die Patienten, die von weiter weg kamen, kamen natürlich auch nicht im Dunkeln, sondern eher im Hellen dann an. In der Zentralafrikanischen Republik, in der Hauptstadt, in Bangui, da kam es auch abends oder nachts zu Verkehrsunfällen, Schussverletzungen, Stichverletzungen, sodass diese Patienten auch mal mitten in der Nacht aufschlugen. Im Tschad war es wieder anders. Dort hatten wir auch kaum Verletzte nachts, aber dafür doch öfters mal einen Kaiserschnitt, der dann auch nachts dringend notwendig war, was sicher auch jeder aus Deutschland nachvollziehen kann.
Na klar.
Die Kinder warten eben nicht bis zum Morgengrauen.
Natürlich. Das klingt aber trotzdem nach ganz schön langen Tagen. Was waren die größten Herausforderungen, die du in der Arbeit dort empfunden hast? Waren das Arbeitsweisen? Waren das Material? War das Versorgungssituation an Equipment?
Das alles eigentlich kaum. Also ich muss sagen, dadurch, dass Ärzte ohne Grenzen eine so große Organisation ist und unglaublich viele Projekte hat, haben die eigentlich ein sehr gut standardisiertes Vorgehen, eine unglaublich tolle Logistikkette, sodass es auch nur ganz selten zu wirklich relevanten Engpässen in Material oder Medikamenten kommt. Was aber in jedem der Projekte ein enormes Problem darstellte, war die sprachliche Verständigung mit den Patienten. In allem der Projekteinsatzländer war es so, dass zwar entweder Englisch und Französisch die Amtssprache war, diese Sprache aber in den seltensten Fällen von den Patienten gesprochen wurde. Also im Südsudan waren wir in einer Region, wo der Stamm der Nuer die Hauptbevölkerung darstellt und die Sprache heißt genauso, die heißt Nuer. Da hilft einem auch kein Google Translate weiter, sodass man wirklich extrem angewiesen auf die lokalen Mitarbeiter ist, die Krankenschwestern und Pfleger, die dann für einen übersetzen. Und man kann sich aber sicher sein, dass da natürlich ein gewisser Informationsverlust existiert, der einem manchmal das Leben schwer macht. Und die zweite wirklich deutlich behindernde Sache, die es in jedem der Projekteinsätze gab, war, dass normalerweise in diesen Ländern nicht nur der Patient selber seine Einverständniserklärung unterschreibt, sondern es immer auch ein anderer Familienangehöriger mit unterschreiben muss. Also nicht wie bei uns nur bei Kindern, sondern auch bei allen Erwachsenen. Das kann manchmal Zeit erfordern und ist aber umso wichtiger, je gravierender der Eingriff ist. Also gerade bei Kaiserschnitten oder bei schwer verletzten Patienten, die eventuell eine Amputation benötigen, war das ein unbedingtes Must-have, weil es eben sonst auch Probleme geben kann bei der weiteren Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, wenn sozusagen hinterher Familienangehörige sagen, sie wären damit nicht einverstanden gewesen, sodass das ganz, ganz wichtig ist und auch verständlicherweise wichtig ist, teilweise aber zu Zeitverzögerungen in der Versorgung der Patienten führen kann.
Wie habt ihr das dann gelöst, wenn auf einer Seite diese zwingende Notwendigkeit steht, auf der anderen Seite es ja doch teilweise auf schnelles Handeln ankommt?
Man gewöhnt sich einfach daran, man lernt Geduld und man lernt Patienten auf konservative Art und Weise zu stabilisieren und die Zeit zu überbrücken. Man ist sich aber durchaus bewusst, dass das in manchen Fällen wirklich ein großes Risiko für den Patienten darstellt. Aber im Team schafft man dann doch auch so einiges.
Du hast ganz viel vom Kaiserschnitt gesprochen, also ein medizinischer Eingriff, der hier auch in Deutschland gang und gäbe ist. Haben sich die Krankheitsbilder, mit denen die Patientinnen zu dir gekommen sind, bedeutend von den unterschieden, die du hier in Deutschland siehst?
Also erstmal, der Kaiserschnitt ist nicht anders als bei uns, aber die Frauen kommen natürlich in einem ganz anderen Zustand. Die meisten Frauen, die dort schwanger sind, haben nicht die Möglichkeit, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, sodass die Schwangerschaft begleitende Erkrankungen teilweise gar nicht oder sehr spät festgestellt werden und die Patienten, die dann zum Kaiserschnitt kommen, häufig kränker sind oder eben vielleicht auch das Kind nicht zu retten ist. Bei den anderen Sachen, also im Erwachsenenalter, wenn wir von der Geburtshilfe weggehen, haben wir Erkrankungen, die wir bei uns auch haben. Wir haben genauso Blinddarmentzündungen, sodass eine Appendektomie erfolgen muss. Man hat eingeklemmte Leistenbrüche, man hat gebrochene Knochen. Sowas gibt es bei uns alles auch. Die Häufigkeiten unterscheiden sich. So gibt es zum Beispiel viel, viel häufiger Brandverletzungen, die einerseits im Kindesalter dadurch zustande kommen, dass die Menschen dort häufig noch über offenem Feuer kochen und es eben dann doch mal vorkommt, dass gerade die Kinder im laufenden Lernalter zwischen 1 und 4 Jahren stolpern, da irgendwo in Kontakt mit dem brennenden Holz oder heißen Dingen kommen, häufig aber wieder aufstehen können, sodass die Verbrennungen oberflächlich und nicht so schwerwiegend sind, aber sie dennoch dann erstmal versorgt werden müssen. Und dann ist es natürlich so, dass in allen diesen Gebieten deutlich häufiger als bei uns Schuss-, Stich-, Schnittverletzungen sind. Bei uns ist das einfach extrem selten. Wir haben hier damit nicht so die großen Erfahrungen. Dann gibt es natürlich auch noch Gebiete, wo wirklich Flüchtlinge aus Kriegsgebieten hinkommen. Und dort hat man es dann schon auch mit Explosionsverletzungen und solchen Dingen zu tun. Man muss eben wissen, dass man in den Einsätzen häufig mit Verletzungen zu tun hat, die man bei uns so nicht sieht.
Was hat das mit dir gemacht? Du warst ja schon eine ganz andere Art und Weise mit Konsequenzen von Kriegen und Konflikten dieser Welt konfrontiert, als es jetzt der durchschnittliche Bürger hier in Deutschland ist.
Ja, überraschenderweise fand ich das nicht so schlimm. Also klar sieht man manchmal schlimme Verletzungen oder auch Verletzungsfolgen, aber andererseits sehen wir ja die Patienten, die es bis zu uns geschafft haben, denen wir helfen können. Wir haben also einen riesen Vorteil. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir hilflos ein riesengroßes Elend anschauen müssen, sondern wir können den Menschen aktiv helfen und das macht eher ein sehr, sehr positives Gefühl und die Menschen sind natürlich auch sehr, sehr dankbar dort und können dann wiederum aktiv ihr weiteres Leben in die Hände nehmen, sodass ich sagen muss, für mich ist das tatsächlich kein schlimmes oder erschreckendes Gefühl. Andererseits habe ich aber auch bis jetzt das Glück gehabt, in keinem Projekt zu sein, wo ich am Tag unendlich viele Schwerverletzte bekommen habe und war selbst auch noch nicht in der Nähe von Kriegshandlungen. Ich denke, für die Kollegen, die jetzt in der Ukraine im Gazastreifen oder direkt im Sudan sind, ist das nochmal eine ganz andere Situation.
Gab es trotzdem vielleicht ein, zwei Situationen, die dich besonders bewegt haben, auch gerne im positiven Sinne, irgendwie Situationen, an die du viel zurückdenkst?
Es gibt ganz, ganz viele, einerseits von der Arbeit her, also jetzt im Chat war eine ganz, ganz wunderbare Situation. Unser Projekt dort ging zu Ende und wir haben dann den OP vom Zelt in ein festes Gebäude umgezogen. Und am letzten Abend, als schon einer der beiden OP-Säle umgezogen war und der andere aber noch für Notfälle offen, hatten wir nochmal zwei Frauen, die einen Kaiserschnitt benötigten. Als wir beide in den OP gebracht haben, brach ein riesen Gewitter los. Das heißt, wir haben wirklich von draußen es die ganze Zeit nur auf das Zeltdach prasseln hören. Im Zwischengang stürzten auch ein paar Stäbe aus den Wänden heraus. Und wir konnten aber beide Frauen ganz, ganz in Ruhe ihre benötigten Operationen zuführen und hatten am Ende drei gesunde Kinder auf der Welt, weil die zweite Frau auch noch Zwillinge bekommen hat. Und das war echt wunderschön. Also wir haben die dann länger im Aufwachraum behalten, weil wir sie durch das Gewitter nicht zurück bis zur Station bringen wollten, sodass wir dann da die zwei Mütter mit ihren drei Kindern hatten. Das war echt traumhaft schön und für uns alle nochmal ein Riesenglücksgefühl und ein schöner Abschluss für dieses, auch für Ärzte ohne Grenzen, doch sehr große Notfallprojekt.
Das klingt wirklich, wirklich schön. Du kommst jetzt ja schon so ein bisschen auf das Ende zu sprechen. Was hast du für dich persönlich, vielleicht auch unabhängig vom Medizinischen, von Ärzte ohne Grenzen bis jetzt mitnehmen können?
Ein großes Ding gibt's nicht. Ich glaube, ich bin insgesamt geduldiger und ruhiger geworden. Ich gebe mich definitiv manchmal mit einfacheren Sachen zufrieden, jetzt gar nicht mal nur im Alltag oder nur im Medizinischen, sondern wirklich in beiden Sachen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man, wenn man hier jetzt im Krankenhaus arbeitet, nicht ganz so das Ziel außer Augen verliert, dass man mehr Möglichkeiten hat und auch noch mehr einsetzen kann. Manchmal ist es aber tatsächlich auch hier richtig sinnvoll, einen Schritt zurückzumachen und nochmal drüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich alles und tun es nicht vielleicht auch manchmal einfachere Mittel. Und das andere ist, dass mir wirklich durch die Zeit bei Ärzte ohne Grenzen das im Team zusammenarbeiten noch viel, viel wichtiger geworden ist als vorher. Also schon vorher, und das sollte man ja auch eigentlich als Selbstverständlichkeit nehmen, war mir bewusst, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten, miteinander zu kommunizieren, gerade im Krankenhaus. Aber dort ist es mir eben noch viel bewusster geworden und auch viel eindrücklicher, weil es ja ganz selten ist, dass wir auch nur zwei Kollegen von den internationalen Mitarbeitern haben, die aus dem gleichen Land kommen. Wir sprechen alle verschiedene Muttersprachen und haben am Ende trotzdem die Möglichkeit, uns super zu verständigen und kommen trotz aller kultureller Unterschiede zusammen, sitzen abends gemeinsam da, essen das gleiche Essen, spielen zusammen Karten, lernen uns kennen, reden über die gleichen familiären Probleme und Erinnerungen oder Personen und das ist wunderschön.
Du hast mir damit auch schon ein bisschen auf die kommende Frage vorweggegriffen. Was hat sich denn für dich im Kontext deiner Einsätze verändert, wenn du jetzt wieder im OP hier in Deutschland stehst? Wie war auch dieser Übergang vom Einsatz im Projekt zur Klinik hier in Deutschland?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also einerseits ist es natürlich, dass man hier überlegt, wie man sich das langfristig überhaupt gestalten kann, dass man diese zwei Welten miteinander vereint. Also dass man in einem Krankenhaus arbeitet und trotzdem Projekte machen kann, sodass ich jetzt auch wieder in einem anderen Krankenhaus, aber eben nur Teilzeit arbeite, weil ich eben weiterhin beides machen möchte und aber natürlich auch freie Zeit haben möchte, um Familie und Freunde sehen zu können und nicht zwischen der Arbeit hier und der Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen gar keine Zeit mehr für andere Dinge zu haben. Das andere, was direkt die Arbeit betrifft, im OP, würde ich sagen, hat sich für mich gar nicht so sehr viel verändert, weil man im OP auch bei Ärzte ohne Grenzen recht gute Möglichkeiten hat und es ein standardisiertes Vorgehen ist. Klar, wenn man dann hier ist, sieht man auf einmal geplantere OPs, viel größere OPs, die wir dort niemals leisten könnten. Was aber manchmal weiterhin schwierig bleibt, ist die Arbeit in der Intensivtherapie, weil wir hier natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten haben, Patienten auch viel länger und ausgedehnter zu betreuen. Das ist am Anfang immer total schön und das schätze ich auch unglaublich wert. Ich hatte in keinem der Projekte auf meiner Intensivstation, die ich dort hatte, ein Beatmungsgerät. Das heißt, alle Patienten mussten nach der OP wach werden und selbstständig atmen und wenn sie das nicht konnten, dann waren sie verloren. Und ich schätze es unglaublich wert, dass ich das hier machen kann. Andererseits sieht man aber auch, wie viel an Therapie in Deutschland gemacht wird, die vielleicht über Therapie und sinnlos zu nennen ist und vielleicht irgendwann sogar als quälend oder nur lebensverlängernd ohne irgendeine Qualität zu bieten zu beschreiben ist. Und es gibt es bei Ärzte ohne Grenzen nicht, weil wir die Ressourcen gar nicht haben. Wie gesagt, ich schätze es, dass wir hier die Ressourcen haben, aber es fällt mir auch manchmal sehr schwer, Verständnis dafür aufzubringen, sowohl im Kollegen- als auch im Angehörigenkreis, wie viel davon abgefordert wird. Und ich bin dadurch sicherlich eher jemand, der auch früher skeptisch manchen Behandlungen gegenübersteht. Aber auch da kommt es wieder ganz aufs Teamwork an und das finde ich eben auch sehr schön, dass ich das Glück habe, in einem Team und an einer Klinik zu arbeiten, wo man dann so eine Problemfälle einfach gemeinsam besprechen kann und am Ende jeder mit der Lösung zufrieden ist.
Du hast es schon erwähnt, für dich geht es weiter mit Ärzte ohne Grenzen. Ist da schon klar, wann und wo dein nächstes Projekt startet?
Nein, das ist tatsächlich noch nicht klar. Ich wollte eigentlich Anfang des Jahres weg, habe mich aber etwas zu spät dafür entschieden, sodass jetzt nicht klar ist, ob für meinen relativ engen Zeitraum etwas zu finden ist. Falls das aber jetzt Anfang des Jahres nicht klappt, bin ich mir ganz sicher, dass es Ende des Jahres etwas wird. Aber ich habe vor allem für mich entschieden, ich möchte lieber im Winter weg und den Sommer, Frühling, Herbst in Deutschland verbringen, sodass ich mich eher in den Monaten November bis März mit Ärzte ohne Grenzen wegsehe. Ob das jetzt Anfang des Jahres oder Ende des Jahres wird, das ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall wird es ein neues Projekt geben.
Dann wünsche ich dir schon mal auf jeden Fall ganz viel Erfolg für dein kommendes Projekt. Jetzt haben wir sicherlich auch einige Ärztinnen, die uns zuhören und sagen, was du erzählst, klingt richtig gut. Was muss man sich vorher, wenn man überlegt, selber aktiv zu werden, nochmal gut durchdenken? Und wenn man sich dann schlussendlich dafür entscheidet, wie sieht der Bewerbungsprozess dafür aus?
Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig für sich zu wissen, kann ich das emotional, möchte ich das und kann ich das auch meinen Freunden und meiner Familie zumuten, beziehungsweise wie komme ich damit klar, wenn die diese Entscheidung nicht so gut finden. An Sachen, die man mitbringen sollte, außer Neugier und Weltoffenheit, ist natürlich Sprachkenntnisse. Also ohne Englisch geht gar nichts. Französisch ist gern gesehen und jede weitere Sprache, vor allem auch Arabisch, natürlich auch total gerne. Ansonsten ist ganz wichtig zu wissen, man muss kein Mediziner sein und vor allem kein Arzt. Also man kann auch Krankenschwester, Krankenpfleger sein, man kann aber auch aus fast allen anderen Gebieten kommen und muss dann nur seine Nische finden, in der man für Ärzte ohne Grenzen tätig sein kann. Aber wie gesagt, Logistik, Finanzen, Sicherheit oder eben Projektmanagement, alles ist grundsätzlich gewollt und gesucht. Für den Bewerbungsprozess selber ist es so, dass es auf der Seite von Ärzte ohne Grenzen Deutschland direkt einen Reiter gibt mit der Weg ins Projekt. Dort findet man erstmal ganz viele Fachrichtungen, Spezialisierungen aufgelistet, die gesucht werden und auch Kontaktinformationen, wenn man vielleicht fragen will und auch Links zu Webinaren oder Vorträgen. Wenn man sich direkt einer Fachgruppe zuordnen kann dort, dann gibt es auch direkt einen Link zum Online-Bewerbungsformular, nenne ich es jetzt mal, wobei es nicht ein Formular ist, sondern dann auch mehrere Dinge, die man ausfüllen muss. Also natürlich gehört ein englischsprachiger Lebenslauf und ein Motivationsschreiben dazu. Und dann muss man aber auch noch einige PDF-Dokumente im Sinne von Skills-Listen ausfüllen. Und man muss ein paar Personen, ich glaube 3, als Referenzen angeben, die dann auch von Ärzte ohne Grenzen nochmal angeschrieben werden mit einem Fragebogen zu einem selber. Dann ist es so, dass man ziemlich schnell, wenn man es abgeschickt hat, von Ärzte ohne Grenzen eine Rückmeldung bekommt, dass das angekommen ist und man zum Bewerbungsgespräch oder ersten Kennenlerntelefonat eingeladen wird. Und das lief dann bei mir auch alles sehr, sehr zeitnah ab. Also ich glaube, innerhalb von 2 Wochen, nachdem ich das abgeschickt hatte, meine Bewerbung, war mein Bewerbungsgespräch durch und die vorläufige Zusage. Dann wurden nur noch meine Referenzen gecheckt. Und ich glaube, 1 Monat ungefähr, nachdem ich das abgegeben hatte, bekam ich dann die Nachricht, dass ich jetzt im Pool für Anästhesisten bei Ärzte ohne Grenzen aufgenommen bin. Und dann hieß es nur noch warten, bis mir ein Projekt vorgeschlagen wurde.
Oh, spannend. Das ist auf jeden Fall nochmal gut zu wissen, dass es dann nicht nur allein um medizinisches Personal geht.
Ich glaube, auch alle anderen werden mindestens genauso dringend gesucht. Gerade aus Deutschland oder europäischen Ländern finden sich diese Menschen, glaube ich, seltener, weil man eben bei Ärzte ohne Grenzen nur an Ärzte denkt.
Das ist doch nochmal ein gutes Schlusswort. Aber ich kann dich heute nicht gehen lassen, ohne dir die alles entscheidende afghanische Frage gestellt zu haben. Babyblau oder Schweinchenrosa?
Ich kann mich tatsächlich nicht wirklich entscheiden, tendiere aber zu Babyblau, würde aber am ehesten sagen Sonnengelb.
Sophia, ganz vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über Ärzte ohne Grenzen zu sprechen. Mich hast du auf jeden Fall sehr inspiriert und ich denke, du hast noch viele weitere Leute damit auf jeden Fall begeistert. Also vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Caro, und vor allem danke ich auch Albrecht, der das alles im Hintergrund so toll begleitet hat.
Und wenn wir bei Danksagungen sind, bedanke ich mich auch ganz doll bei Annalena, die die Recherche übernommen hat und mir ein ganz tolles Dokument zur Verfügung gestellt hat, mit dem ich mich hierauf vorbereiten konnte.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Drücke die Daumen, dass ihr andere Altafraner findet, die Bock haben. Ich glaube nicht, dass es an interessanten Menschen oder Sachen mangelt.
Wenn ihr Lust habt, hier im Podcast euch über euren Lebensweg oder ein spannendes Thema auszutauschen, schreibt uns gerne. Wir freuen uns.